Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir fangen an mit einem Zitat, nämlich das hier. FFP2-Masken sind unangenehm zu tragen. Ja, keine große Sache jetzt aktuell im Sommer 2025. Aber wie war das zum Beispiel im Sommer 2021? Und was waren die Folgen? Darauf schauen wir gleich, und zwar mit dem Zitatgeber, einem Infektiologen, und mit mir, Katrin Kühn. Erst aber ein ganz anderer Rückblick: die Pyramiden in Ägypten. Das sind nicht nur mit die ältesten erhaltenen Bauwerke der Menschheit, sie sind auch einfach beeindruckend. Bisher haben zum alten Ägypten, wie es damals war, vor allem die Archäologie und die Ägyptologie geforscht. Und als drittes kommt jetzt verstärkt die Genetik dazu, weil es inzwischen möglich ist, die menschlichen Überreste aus der Zeit auch so zu untersuchen. Und so war es jetzt möglich, das erste vollständige Genom aus der Zeit vorzulegen. Michael Stang berichtet.
Ägypten im Jahr 1902, 265 Kilometer südlich von Kairo. Der britische Archäologe John Garstang stößt mit seinem Team bei einer Ausgrabung auf ein Felsgrab. Darin ein großes Keramikgefäß, das ein Skelett enthält. Der Fund kam nach Liverpool, wo er jetzt nach über 120 Jahren noch einmal neu im Labor untersucht wurde.
Es ist uns gelungen, DNA von einem Menschen aus dem alten Ägypten zu gewinnen. Es handelt sich um ein vollständiges Genom eines Menschen aus dieser Zeit. Und es ist zugleich das älteste. Dieser Mensch lebte in einer sehr spannenden Zeit, also zumindest für uns.
At least mostly for us.
Sagt Molekularbiologin Adeline Morris-Jacobs von der Liverpool John Moores Universität. Die Datierungen mithilfe der Radiokarbon-Methode zeigen, dass dieser Mensch vor etwa 4500 bis 4800 Jahren lebte, also zur Zeit der ersten Pyramiden. Bisher gab es zwar schon einige wenige genetische Proben aus der Region, aber kein gesamtes Genom aus der Zeit, als die Macht der Pharaonen begann. Und die neuen Daten verraten einiges. Es war ein Mann, zu Lebzeiten rund 1,60 Meter groß. Er hatte braune Augen, braunes Haar und auch seine geografische Herkunft ist jetzt bekannt.
So, what do we know about his ancestry?
Was wir über seine Vorfahren wissen, ist, dass die meisten aus der Region vor Ort stammen. Die meisten seiner Vorfahren waren also tatsächlich Einheimische. Denn seine Gene passen zu Daten, die wir für die frühe einheimische Bevölkerung Nordafrikas kennen.
Den Erbgutdaten zufolge stammen 80% seiner Vorfahren aus dem antiken Nordafrika. Der Rest aber deutet auf Regionen des Nahen Ostens hin, einschließlich Mesopotamiens und dem fruchtbaren Halbmond. Jener Region, in der sich Ackerbau und Viehzucht entwickelt haben, die als Innovationsmotor der Menschheit galt. Eine Überraschung, so Paläogenetiker Linus Gerdland-Flink von der Universität von Aberdeen in Schottland, zweiter Hauptautor der Studie.
Das mesopotamische Signal, das Signal des fruchtbaren Halbmonds, ist wirklich sehr stark. Und wenn man bedenkt, dass es etwa 20% der genetischen Abstammung dieses Individuums ausmacht, ist das ein ziemlich überraschender Befund.
Damit gibt es erstmals genetische Hinweise darauf, wie die Bevölkerung damals ausgesehen hat. Der durch die Archäologie bereits bekannte Handel und Austausch zwischen Nordafrika und dem Nahen Osten spiegelte sich also auch in der Bevölkerung wider. Die Bestattungsweise des Toten deutet auf einen hohen sozialen Status des Mannes hin. Zudem hatte er ein für seine Zeit hohes Alter von 44 bis 64 Jahren erreicht. Zahlreiche Spuren an seinem Skelett weisen auf ein Leben voller harter Arbeit hin.
Da er zum Zeitpunkt seines Todes schon recht alt war, hatten sich viele Skelettmerkmale im Laufe der Zeit angesammelt, deren Analyse zeigt, dass er wahrscheinlich ein Töpfer gewesen sein könnte.
Ob der Mann tatsächlich ein Töpfer und wie repräsentativ sein Erbgut für die damalige Bevölkerung war, das bleibt erst einmal offen. Dennoch markiert die Studie eines vollständigen Genoms einen Fortschritt im Verständnis der Ägypter des Alten Reiches. Mehr Antworten können nur weitere Sequenzierungen liefern. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten, denn das Klima der damaligen Zeit sorgte nur selten für gute Erhaltungsbedingungen menschlicher Überreste.
Die Genetik steigt vertieft in die Forschung auch zum alten Ägypten ein, und Michael Stang hat sich die neue Studie für uns angeschaut. Millionen Corona-Masken sind hier in Deutschland schon vernichtet worden. Nicht nur, weil es zu viele waren, sondern auch, weil die Qualität nicht stimmte. Die sogenannte Maskenaffäre, sie wirft nicht nur politisch Fragen auf, sondern auch wissenschaftlich. Zum Beispiel diese hier. Welche Folgen hat es, wenn bei Masken die Qualität nicht stimmt? Denn auch, wenn hier genaue Zahlen fehlen und der Bund auch viel rausgefischt hat, dass auch wenig geeignete Ware im Umlauf war, das steht fest. Wie wichtig ist also die Qualität der Masken bei der Frage, ob sie helfen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Plätz gesprochen, Infektiologe an der Uniklinik Jena und einer derjenigen, die in der Pandemie sehr früh eine Studie zu Masken organisiert haben. Und meine erste Frage war, ja, was ist denn eine gute Maske?
Aus meiner Sicht ist eine gute Maske eine Maske, die sich angenehm trägt und die ich eben auch über einen längeren Zeitraum tragen kann. Denn die wichtigste Botschaft zu Beginn auch unseres Interviews lautet, es ist weniger wichtig, welche Zertifizierung die Maske hat, sondern der Träger und das Trageverhalten ist viel entscheidender.
Und wenn wir jetzt auf diese Punkte gehen, die aber trotzdem ja diskutiert werden, also Durchlässigkeit zum Beispiel, wie sie sitzt, die Zertifikation, was sind da denn Punkte, die wichtig sind?
Vielleicht kann ich einmal unsere Erfahrung aus Jena berichten. Wir hatten ja als erste Stadt in Deutschland die Maske eingeführt. Damals gab es gar nicht so viele Papiermasken und FFP2-Masken schon gar nicht. Die Bevölkerung hat damals Masken aus Stoff genäht und es gab sehr viel Zusammenhalt. Und diese Stoffmasken, die dann auch im öffentlichen Raum getragen wurden, haben dazu geführt, dass es in Jena über 6 Wochen keine Neuinfektionen gab. Und es gab im Nachgang eine komplexe Statistik von Wissenschaftlern aus dem Bereich Volkswirtschaft, die also wirklich nur mit den Zahlen gearbeitet haben, die konstatiert haben, dass in den nächsten 20 Tagen 75% aller Neuinfektionen durch die Einführung dieser Maskenpflicht, und ich betone nochmal, das waren damals weitgehend Stoffmasken gewesen, dass 75% dieser Neuinfektionen verhindert wurden.
Also am Ende kommt es auf die Unterstützung der Menschen an.
Ganz sicher. Eine Maske hat ja eine Doppelfunktion. Zum einen schützt sie den Träger, aber der direkte Schutz des Trägers hat in der Pandemie wahrscheinlich nur ein Drittel der Maskeneffekte erzielt. Viel wichtiger ist die sogenannte Source Control. Das heißt, wenn Menschen, die infiziert sind, das Virus schon ausscheiden, aber vielleicht noch keine Symptome haben, die Maske tragen, dann scheiden sie natürlich durch das Tragen der Maske deutlich weniger Virus aus. Und das in Summe, der Trägerschutz und die sogenannte Source Control, haben zu dem generellen Maskeneffekt in der Pandemie beigetragen.
Wo wir auch wissen, gerade dann, wenn man noch keine Symptome hat, ist die Viruslast, also das, was man da so ausatmet, besonders hoch und man ist ein besonders großes Risiko. Und da kann auch schon eine nicht FFP2-Maske helfen.
Definitiv. Aus meiner Sicht haben FFP2-Masken tatsächlich nur einen Stellenwert in der Klinik. Ob man FFP2-Masken trägt, die zum einen sehr viel teurer sind, sich auch sehr unbequem tragen lassen oder einen normalen Mund-Nase-Schutz, das ist auch schon bei anderen Viren sehr stark untersucht worden. Da gab es zum Beispiel Studien zu Influenza und die haben gezeigt, dass die FFP2-Maske gegenüber dem Mund-Nase-Schutz keinen Vorteil bietet. In der Pandemie haben wir gelernt, dass SARS-CoV-2 leichter übertragbar ist als Influenza, also nicht nur Tröpfchen, sondern auch Aerosole. Aber die global einhellige Meinung dazu ist, dass eine FFP2-Maske dann getragen werden muss, wenn Aerosole durch medizinische Prozeduren generiert werden. Also wenn ich auf Intensivstationen eine Lungenspiegelung durchführe bei einem Covid-infizierten Patienten und da Lungenspülflüssigkeit entnehmen muss, um den Erreger nachzuweisen, dabei entstehen Aerosole. Und dabei muss ich mich natürlich, da bin ich auch sehr nah am Patienten, mit einer FFP2-Maske schützen. Aber außerhalb solcher Prozeduren halte ich FFP2-Masken eher für kontraproduktiv, denn jeder, der FFP2-Masken getragen hat, weiß, wie unangenehm die zu tragen sind. Man geht dann Kompromisse ein. Meistens wird die Maske dann so getragen, dass doch ein bisschen Luft durchkommt oder sie wird immer wieder mal abgesetzt. Und das ist viel kritischer sozusagen als die Partikeldurchlässigkeit der Maske.
Kann es da auch so indirekte Effekte vielleicht geben? Also wenn FFP2-Masken als nicht so toll empfunden werden und es gibt da aber eine Empfehlung, die zu nutzen, dass am Ende weniger Menschen die richtig tragen, wie Sie es eben sagen, und dann in Studien so ein vielleicht unerkannter Faktor ist, durch diese Trageweise in Kombination, dass die Ergebnisse nicht so toll ausfallen wie im Labor?
Das ist eine sehr kluge Frage. Tatsächlich ist es immer so, wenn man Schutzmaßnahmen einführen möchte, muss man sich Gedanken machen, sind die auch pragmatisch genug, sind die klar genug kommuniziert und sind die auch so, dass man ihnen Folge leistet. Denn die besten theoretischen Überlegungen am grünen Tisch bringen gar nichts sozusagen, wenn es in der Praxis nicht umgesetzt wird. Und tatsächlich die Compliance mit der Maske, und das hat das Beispiel Jena aus meiner Sicht sehr gut gezeigt, ist viel wichtiger als die Machart der Maske.
Matthias Plätz, Infektiologe von der Uniklinik Jena, zur Frage, wie wichtig ist die Qualität von Masken? Und hier für die Sendung mussten wir das Interview kürzen, denn eigentlich haben Matthias Plätz und ich ein ganzes Stück länger gesprochen, auch darüber, was in der Kommunikation zu Masken in der Pandemie nicht so gut gelaufen ist und auch, was weitere Tipps für den alltäglichen Infektionsschutz sind. Zu hören, wer mag, rund 20 Minuten Deep Dive zu Masken und mehr, das gibt's in der Deutschlandfunk-App unter Forschung aktuell. Und auch generell, wissenschaftlich wird nach wie vor sehr viel auf die Pandemie zurückgeschaut. Zum Beispiel auf die Frage, wie können wir schneller an bessere Daten aus der Bevölkerung kommen? Viel kam da in der Pandemie aus Großbritannien. Bei einem Workshop des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung ging es gestern um neue Strategien hier in Deutschland. Mein Kollege Volkert Wildermuth war für uns dabei. Wir sind jetzt hier zusammengeschaltet. Ja, Volkert, vielleicht erst nochmal die Grundlagen zuerst. Warum hatten wir hier in Deutschland nochmal so oft nur Daten, zum Beispiel aus Großbritannien?
Ja, in Großbritannien haben sie sehr schnell große repräsentative Studien aufgesetzt und immer wieder erneuert. In Deutschland dagegen hat es mit der Digitalisierung gehapert. Es mussten die Datenschutzprobleme erst gelöst werden und so weiter. Das hat das alles verzögert. Dabei begleitet zum Beispiel die Narko-Gesundheitsstudie rund 200.000 Personen medizinisch. Theoretisch eine sehr gute Datengrundlage. Aber diese Studie war zu Beginn der Pandemie auf chronische Krankheiten fokussiert. Berit Lange, die in Braunschweig am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung die Abteilung Epidemiologie leitet, die sagt jetzt, dass die Narko-Gesundheitsstudie inzwischen auch auf die Infektionskrankheiten erweitert wird. Und eine andere neue Studie mit über 30.000 Teilnehmenden wird hier wirklich in die Tiefe gehen und über Antikörperuntersuchungen auf der einen Seite das Infektionsgeschehen und auf der anderen Seite auch die Impfungen abbilden können.
Das heißt, Antikörperuntersuchung, da wird geschaut, hatte jemand schon mal einen Kontakt mit einem Erreger oder einem Virus? Ja.
Genau. Und dafür wurden auch neue Methoden entwickelt, um solche Antikörpertests überhaupt schnell bei so vielen Probanden umsetzen zu können. Die Forschenden, die wollen so nicht nur den Verlauf eines Ausbruchs verfolgen, sondern auch zeitnah besser abschätzen können, was eine Maßnahmen wirklich bringen, wie zum Beispiel die Masken, über die ihr gerade gesprochen habt.
Und solche Daten, die sind dann auch ja, detailliert genug für politische Entscheidungen?
Ja, solche bundesweiten Daten, die sind natürlich erstmal für die Entwicklung des Ausbruchs die Basis. Aber ganz klar, es gibt Bereiche, da muss man wirklich genauer hinschauen. Als Beispiel hat Berit Lange die kritische Infrastruktur genannt, also Energieversorger, Wasserwerke, Transportunternehmen. Und die Arbeiter und Arbeiterinnen, die da die wirklich entscheidenden Prozesse am Laufen halten, die können in der Pandemie sich natürlich auch anstecken. Und wenn die dann ausfallen, dann gibt es schnell zusätzliche Probleme. Und um da gewappnet zu sein, setzt sich die Epidemiologin gezielt mit Unternehmen zusammen in einem EU-Projekt namens Sunrise. Und da gucken sie zum Beispiel auf die Altersstruktur der Mitarbeitenden in solchen kritischen Industrien, die eben ein bisschen anders aussieht wie in der Gesamtbevölkerung. Und da werden schon jetzt Modelle entwickelt, die dann mögliche Auswirkungen eines künftigen Erregers schnell abschätzen können, damit man dann besser reagieren kann.
Also sprich, man weiß dann, ja, bei dem Energieversorger da könnte es beim Personal besonders kritisch werden. Kann so ein Wissen auch in anderen Krisen denn nicht auch angewandt werden, relevant werden?
Genau, denn solche Krisen kommen ja manchmal auch aufeinander. Infektionskrankheiten plus so eine Hitzewelle wie jetzt, das versucht man auch in diesen Modellen abzubilden. Und wenn man auf die Hitzewelle guckt, die beschränkt natürlich auch die Arbeitsfähigkeit der Menschen in solchen kritischen Bereichen. Da ist ein gezielter Blick wirklich nützlich. Und die Hitze, die belastet aber natürlich auch uns alle gesundheitlich. Und deshalb haben viele Städte in Deutschland Hitzeschutzpläne entwickelt. Getränkeausgabe für Obdachlose, kühle Orte, Kirchen, Bibliotheken, U-Bahn-Stationen werden geöffnet, Markisen für Kitas, vor allem Warnungen auf unterschiedlichen Wegen. Aktuell ist aber unklar, was hier am besten funktioniert. Und auch solche Fragen lassen sich mit epidemiologischen Studien klären. Entscheidend ist hier die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. In der Pandemie, da war ja teilweise das Fax der technische Standard, das soll besser werden. Im März hat Berit Lange das neue Netzwerk Infralink mit aufgestellt. Die Gesundheitsämter werden damit in Forschungseinrichtungen vernetzt. Noch ist es im Aufbau, aber man sieht, die Epidemiologie in Deutschland stellt sich neu auf, wird bei der nächsten Pandemie oder anderen Krisen schneller und differenzierter die nötigen Daten bereitstellen können. Und die sind ja eine wichtige Basis für die Entscheidung der Politik.
Ja, Learnings aus der Pandemie, aber längst nicht nur das, Volkert Wildermuth. Vielen Dank dafür jetzt. So, und dann jetzt ein Zitat nochmal, und zwar Seite 28 des Koalitionsvertrags unserer neuen Bundesregierung. Und das geht so: Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für autonomes Fahren. Große Pläne auf der einen Seite, und dann ist da der Stand der Dinge auf der anderen. Wie sieht der aus? Was wird da aktuell in der Forschung vorangetrieben? Dazu hat sich Marie Zinkan auf einer Konferenz für autonomes Fahren umgehört, diese Woche in Düsseldorf, und zwar für den Anwendungsfall Güterverkehr. Zehntausende Lkw-Fahrten gibt es da jeden Tag und längst nicht genug Lkw-Fahrer.
Die deutsche Transport- und Logistikbranche leidet unter einem Fachkräftemangel. Dieser wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen, da viele Lkw-FahrerInnen in Rente gehen. Laut dem Statistischen Bundesamt sind knapp 40% der BerufskraftfahrerInnen im Gütertransport über 55 Jahre alt. Hier soll autonomes Fahren Abhilfe schaffen. Selbstfahrende LKWs sollen Effizienz und Sicherheit steigern und gleichzeitig Personal und dadurch auch Kosten einsparen, erklärt Markus Lienkamp, Leiter des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität München.
Der LKW läuft sehr viel Zeit auf der Straße, die Fahrer sind recht teuer. Und wenn das gelingen würde, den LKW zu automatisieren, sehen wir ein ganz großes Geschäftsmodell, um einfach Kosten auch zu sparen.
Hier hat der Güterverkehr einen Vorteil gegenüber dem ÖPNV. Denn anders als eine Busfahrerin muss ein Lkw-Fahrer nicht mit Passagieren interagieren, Fragen beantworten oder die Rampe für eine Rollstuhlfahrerin ausklappen. Aktuell fahren autonome Lkws in Deutschland auf Betriebsgeländen, wie beispielsweise im Hamburger Hafen. Auf öffentlichen Straßen sind die USA schon weiter, meint Lutz Eckstein, Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Das findet jetzt erstmal in den USA statt, im sogenannten Sunbelt, wo es fast nie regnet oder schwierige Witterungsverhältnisse da sind, riesige Distanzen gefahren werden, Ost-West-Küste, und wo es einfach extrem viel Sinn macht, weil eben auch dort ein Fahrermangel herrscht und deswegen der Fahrer eine starke, eine große Kostenkomponente ist, die den Transport teuer macht. Und gleichzeitig sind diese autonomen Fahrzeuge auch grundsätzlich, fahren sie sicherer als der Mensch, weil niemals mit Alkohol, immer Rundumsicht, immer wach, niemals müde. Also auch für die Verkehrssicherheit kann man mit diesen Fahrzeugen durchaus einiges erreichen.
Eine Vorstufe zum selbstfahrenden Lkw auf der Autobahn entwickelt das Projekt AutoGVZ in Bremen. In einem der größten Güterverkehrszentren Europas sollen automatisierte LKWs der Stufe 4 auf die Straße gebracht werden. Das bedeutet, dass der LKW vollautomatisiert und ohne Fahrer fahren soll, allerdings nicht auf der Autobahn, sondern auf einer vorher festgelegten kurzen Strecke. Zudem muss eine technische Aufsicht durch einen Menschen gewährleistet sein, beispielsweise aus einer Überwachungszentrale heraus. Katharina Hartmann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das im Projekt für die Forschungsperspektive zuständig ist.
Ja, man hofft natürlich, dass diese Logistikprozesse, die auf Betriebshöfen schon teilweise sehr stark automatisiert sind, nun auch ein bisschen größer werden können. Diese kurzen Verkehre zwischen zwei Betriebshöfen, im Projekt sind das jeweils 3 Kilometer, dass die zumindest zum Teil durch automatisierte Verkehre ersetzt werden.
Praktisch, auf der Strecke sind keine spielenden Schulkinder und nur wenige Fußgänger oder Radfahrer unterwegs, auf die ein automatisierter Lkw reagieren können muss. Aktuell arbeitet man an der Definition der Bereiche, in denen automatisierte Fahrfunktionen zum Einsatz kommen sollen. Muss bei Nacht gefahren werden? Genügt es, wenn ein automatisierter Lkw immer hinter einem Lkw mit FahrerInnen herfährt? Bis die ersten vollautomatisierten LKWs tatsächlich durch Bremens Straßen rollen, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern.
Unser Projekt wird 2027 abgeschlossen werden, mit dem Ziel, dass wir einen Regelbetrieb beantragen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall erste Typgenehmigungen, also erste typgenehmigte Fahrzeuge auf der Straße sehen mit einer Level 4 Betriebserlaubnis.
der Stand bei selbstfahrenden Lastwagen hier in Deutschland. Und damit jetzt die Wissenschaftsmeldung, heute mit Magdalena Schmude.
Ein vermutlich interstellares Objekt durchquert unser Sonnensystem. Als interstellar werden Himmelskörper bezeichnet, die nicht an einen Stern gebunden sind und sich frei innerhalb des Universums bewegen. Ein solches Objekt wurde Anfang der Woche auf Aufnahmen eines Teleskops in Chile entdeckt. Anhand seiner Flugbahn konnten Astronomen berechnen, dass es womöglich aus einem anderen Sonnensystem stammt. Sollte sich diese Annahme bestätigen, wäre es das dritte interstellare Objekt, das bisher beobachtet wurde. Eine Gefahr für die Erde stellt das 10 bis 20 Kilometer breite Objekt laut der Europäischen Raumfahrtagentur ESA nicht dar.
Mimikry muss nicht perfekt sein.
Mimikry ist eine Tarnstrategie, bei der eigentlich harmlose Tiere das Aussehen gefährlicher Arten nachahmen, um Fressfeinde abzuschrecken. Zum Beispiel bei Schwebfliegen, die die Körperfärbung von Wespen imitieren. Forscher aus England haben jetzt die Annahme überprüft, ob dabei eine möglichst große Ähnlichkeit den besten Schutz bietet. Dabei zeigte sich, dass sowohl schlechte als auch perfekte optische Kopien ähnlich gut vor den Angriffen von Fressfeinden schützen. Die bisherige Annahme erwies sich also als falsch. Ausschlaggebend für den Erfolg der Tarnung war stattdessen die Fähigkeit der Jäger, auch geringe Unterschiede zwischen Original und Fälschung wahrzunehmen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature vor.
Der Klimawandel könnte Vanilleblüten und ihre Bestäuber trennen.
Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Frontiers in Plant Science. Zwar könnte sich der Lebensraum für einen Teil der wilden Vanillearten bis zum Jahr 2050 sogar vergrößern. Da dort gleichzeitig die Bedingungen für Bestäuberinsekten schlechter werden und deren Verbreitung abnehmen könnte, gäbe es dann aber weniger räumliche Überschneidungen zwischen den Vanillepflanzen und ihren Bestäubern. Da Vanille für die Bestäubung auf ganz bestimmte Insektenarten angewiesen ist, könnte ein Auseinanderdriften langfristig den Bestand gefährden.
Ein Exoplanet lässt seinen Mutterstern aufleuchten.
Der Planet ist ein Gasriese, der seinen Stern in einer besonders engen Umlaufbahn umkreist. Immer dann, wenn er von der Erde aus gesehen vor seinem Planeten vorbeizieht, lassen sich heftige Ausbrüche von elektromagnetischer Strahlung erkennen, wie Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Astrophysik in der Fachzeitschrift Nature berichten. Die sogenannten Flares traten immer dann auf, wenn der Planet kurz zuvor an einer bestimmten Stelle der Sternoberfläche vorbeigezogen war. Vermutlich stört das die Magnetfeldlinien des Sterns und erzeugt dadurch jedes Mal eine Art Kurzschluss. In der Folge werden große Mengen Energie freigesetzt.
Schon die Neandertaler kochten Knochenfett ein.
Die energiereiche Nahrung könnte ihnen als Wintervorrat gedient haben, vermutet ein deutsch-niederländisches Forschungsteam im Fachmagazin Science Advances. Die Wissenschaftler hatten an der Fundstelle Neumark Nord in Sachsen-Anhalt eine Fettküche ausgegraben, die vor rund 125.000 Jahren von Neandertalern genutzt wurde. Dort fanden sich mehr als 120.000 Knochenfragmente sowie rund 16.000 Steinwerkzeuge. Die Funde lassen darauf schließen, dass die Neandertaler das Fett aus den zertrümmerten Knochen großer Tiere wie Hirschen oder Auerochsen gewannen und verarbeiteten.
Sternzeit, 3. Juli. Die Sonne so weit weg wie nie. Heute Abend läuft die Erde durch den sonnenfernsten Punkt ihrer elliptischen Bahn. Der Abstand beträgt jetzt 152 Millionen und 90.000 Kilometer. Im Januar zur Sonnennähe ist der Abstand 5 Millionen Kilometer geringer. Derzeit erscheint die Sonne so klein am Himmel wie möglich und ihre Einstrahlung ist 7% geringer als im Januar. Für die Entstehung der Jahreszeiten spielt das keine Rolle. Wir haben jetzt trotz der größten Entfernung Sommer. Denn die Rotationsachse der Erde steht nicht senkrecht auf ihrer Bahn, sondern ist etwas geneigt. Derzeit weist die Nordhalbkugel zur Sonne. Daher zieht die Sonne bei uns hoch über den Himmel und sorgt für hohe Temperaturen. Die Erde läuft nicht wie auf Schienen um die Sonne. Die Bahn verläuft immer ein wenig anders. Denn auch der Mond zieht mit seiner Gravitation an der Erde und verändert so die Bahn ein wenig. Es gibt Jahre, in denen die Erde zur Sonnenferne 20.000 Kilometer weiter abrückt. Auch das Datum des größten Sonnenabstands schwankt. Im vergangenen Jahr war die maximale Entfernung erst am 5. Juli erreicht. Im kommenden Jahr müssen wir sogar bis zum 6. warten. Auch dies liegt am Wabbeln der Erdbahn. Frühlings- und Sommerfans freuen sich über einen Effekt des großen Sonnenabstands. Die Anziehungskraft der Sonne ist weiter draußen etwas schwächer. Derzeit läuft die Erde gut 3% langsamer über ihre Bahn als im Januar. Das läppert sich. Das Sommerhalbjahr dauert 8 Tage länger als die dunklere Zeit des Jahres.
Ja, das war es für heute mit dem mehr als nur Wabbeln von Forschung aktuell. Mit mir Katrin Kühn und ich sage danke für Ihre Zeit.